Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich würde gerne heute einen Text aus Japan als Grundlage nehmen, und zwar von Hakuin. Hakuin war, ich glaube, im 16. Jahrhundert hat er gelebt. Das müssen wir nachschauen. Ja, 1686 bis 1769, ja, schon fast 1800 eigentlich, so in dieser Größenordnung. Das ist offensichtlich ein Zeitgenosse von der Maria Theresia gewesen. So, Pi mal Daumen. Wenn er bis 69, also kurz vor die Französische Revolution, hat vielleicht noch Kaiser Joseph II. Miterlebt. Wenn die Japaner irgendein Interesse für Österreich gehabt hätten. Hakuin selbst war also ein Zen-Meister und also relativ spät dran offensichtlich, weil die klassische Zen-Periode in Japan bis zur Meiji-Periode ging. Das war, ich glaube, 1866, so in dieser Größenordnung. Das heißt, da fehlen nur noch 100 Jahre, wo dann der Kaiser und sozusagen die einheimischen Religionen, also der Shintoismus, in Japan die Macht übernommen hat und in Japan es so einen Modernisierungsschub gab, wo also Japan sich sehr stark auf den Westen geschmissen hat und viel kopiert. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das 1866. Und damit wurde das Shogunat, also die Militärherrschaft, die Hauptförderer des Zen-Buddhismus waren, entmachtet und damit sämtliche Samurais entmachtet. Also die durften zum Beispiel keine Schwerter mehr tragen. Sehr interessant. Und Zen ist dann sozusagen ein bisschen, weil das ja die Elite-Religion der Samurai war, eigentlich in Verruf gekommen, weil sie halt mit den Falschen assoziiert waren. Und dann gab es so eine eigene Dynamik. Das heißt, der Vorwurf vom Shintoismus dem Zen gegenüber war, dass es nicht japanisch ist, weil kommt ja eigentlich aus China bzw. aus Indien, ist fremd und gehört nicht nach Japan. Und dann haben die Zen-Leute versucht, 200-prozentige Japaner zu werden und haben sich überidentifiziert mit dem japanischen Staat. Und daher kam es dann, dass sie dann sozusagen den beginnenden Imperialismus und Militarismus Japans gefördert haben, weil sie sich beweisen wollten, beziehungsweise dem Staat beweisen wollten, dass sie sehr wohl staatstreu sind, dass sie den Tenno, den Kaiser unterstützen und alles Mögliche. Und das hat dann zu diesen grauslichen Verwobenheiten im Anfang des 20. Jahrhunderts geführt, wo also der Zen-Buddhismus als auch alle anderen buddhistischen Richtungen und shintoistischen Richtungen in Japan den Militarismus von Japan und den Imperialismus von Japan gefördert haben, indem sie aktiv dafür Werbung gemacht haben. Und das hat ja dann sozusagen dazu geführt, dass Japan, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube irgendwann in den 20er Jahren in die Mandschurei, also nach China, einmarschiert ist und dann also im Zweiten Weltkrieg versucht hat, sich Asien in den Nagel zu reißen. Und die Zen-Buddhisten waren da mittendrin. So stellt sich es für mich zumindest dar. Aber wir sind jetzt 100 Jahre vor diesem Schnitt der Meiji-Ära. Meiji war der Name des Kaisers, deswegen nennt er sich so. Als die Samurais abgesetzt wurden und das Zen so ein bisschen angezweifelt wurde. So, und wie in allen Religionen gibt es immer so Auf und Abs offensichtlich. Und zu dem Zeitpunkt war also in Japan das Tokugawa-Regime an der Macht. Und das Tokugawa-Regime haben den Zen-Buddhismus zum Beispiel dazu benutzt, die eigene Bevölkerung zu überwachen. Das heißt, jedes Kloster hatte die Aufgabe, den Leuten, die da in ihrem Dorf gewohnt haben, zu bescheinigen, dass es richtige Buddhisten sind. Und damit, das hängt damit zusammen, dass also ich glaube, 1600 irgendwie oder so in dieser Größenordnung, die Jesuiten nach Japan gekommen sind, sehr stark missioniert haben. Einige Militärherrscher, also Daimyos, das waren so Warlords eigentlich, also so Lokalherrscher, die haben sie missioniert und die sind dann Christen geworden. Und damit haben die Jesuiten sozusagen einen direkten Einfluss auf die japanische Politik ausgeübt oder versucht auszuüben. Und das ist dem Shogun dann irgendwann zu viel geworden. Und dann gab es eine Christenverfolgung, also so im 17. Jahrhundert muss es irgendwann gewesen sein. Und dann haben sie sozusagen die zen-buddhistischen Klöster dazu benutzt, so eine Art Ausweis auszugeben oder auszustellen für die Japaner, also für die Locals, die um das Monastery, also um das Kloster herum gewohnt haben, um denen zu bescheinigen, dass sie richtige Buddhisten sind. Weil sozusagen Christen verfolgt wurden, nicht geduldet wurden und deswegen brauchte jemand, um überhaupt irgendetwas dort machen zu können, sprich einen Laden aufzumachen, ein Handwerk auszuüben, als Bauer aktiv zu werden, musste man Buddhist sein. Und diese Macht haben dann manche Klöster ausgenutzt für alle möglichen Ausbeutungsmechanismen. Das heißt, das ging teilweise zur sexuellen Ausbeutung von jungen Mädels, die sie sich dann vom Dorf gefordert haben, damit die Bescheinigung ausstellen, bis hin natürlich zu Geld, dass manche raffgierig sich das entlohnen ließen. Und da ging dann offensichtlich der ursprüngliche Geist des Zen ein bisschen zugrunde in dieser Zeit. Also das ist so ein Strang, der da hineinspielt, denke ich mir. Und in den Klöstern war dann auch die Ausbildung sozusagen auch nicht mehr auf sehr hohem Niveau offensichtlich. Und Hakuin ist einer dieser Reformer, der also dann versucht hat, sozusagen den Buddhismus wieder zur Ursprungsidee zurück oder das Zen zur Ursprungsidee zurückzuführen. Und das hat er gemacht, indem er das Koan-System dort also neu geordnet hat oder diesen Ausbildungsweg über das Koan-System neu eingerichtet hat, also dieses Training systematisiert hat, so müssen wir es sagen. Und das Training, was er da im 17., 18. Jahrhundert sozusagen neu strukturiert hat, ist immer noch die Grundstruktur, mit der heute in japanischen Klöstern, also das Koan-Training, praktiziert wird. Koan-Training ist das Training, das man mit kurzen Geschichten, die einen bestimmten Aspekt von dem Erleuchtungszustand manifestieren, dass man mit denen arbeitet. Das heißt, der Schüler kriegt diese Geschichte. Also das bekannteste Koan ist, also das ist der Laut oder das Klatschen von zwei Händen. Wie ist der Laut einer Hand? So, ja, und dann muss der Schüler sozusagen deine Antwort finden darauf. Und bei Sesshin, also das ist einmal im Monat, haben die eine Woche lang intensives Meditationsretreat. Da haben dann teilweise die Schüler viermal pro Tag Meeting mit dem Zen-Meister und müssen bei jedem Mal die richtige Antwort präsentieren. Also das ist so im Rinzai Zen. Und das war das Zen, das sehr stark von den Samurai gefördert wurde. Und Hakuin hat dieses ganze System, das sind ein paar hundert Koans, die man dann zu durchlaufen hat. Also zwischen 500 und 1300 Koans muss man in dieser Ausbildung bewältigen. Und er hat das neu systematisiert, geordnet. Ja. So, das ist so ein bisschen zu Hakuin selbst. Er selbst von seiner Person her ist er durch sehr krisenhafte Zustände gekommen oder gegangen, bis er dann irgendwann eine sehr eindrucksvolle Erfahrung des Erwachens erlebt hat. Und das war dann seine Basis für sein späteres Unterrichten. Und berühmt von ihm ist also der Gesang des Zazen. Und Ja, und ich fange einfach mal an. Ich hoffe, ich komme zu dem Punkt, an dem ich eigentlich hinkommen wollte. Aber das werden wir mal sehen. Also es beginnt, alle Lebewesen sind in ihrem Innersten Buddha. Und das ist dieses Konzept der Buddha-Natur. Und das ist deswegen für uns wichtig. Vielleicht kannst du ein bisschen Licht machen, weil der Text verschwimmt. Passt, passt, danke. Also, ich finde, alleine dieser Satz, alle Lebewesen sind in ihrem innersten Buddha, ist, weiß nicht, ob genial der passende Ausdruck ist, aber es ist einfach also so wichtig, diese Idee, weil gerade mit unserem Hintergrund des Christentums und vielleicht hier in Österreich nochmal des Katholischen, ist einfach wichtig zu sehen, welche Konzepte hat man so im Kopf und welche Konzepte kriegt man von den Eltern mit vermittelt oder vom Religionslehrer in der Schule mit vermittelt. Und diese Konzepte oder Lebenswelten sind dann oder können dann lebensprägend werden. Und bei uns ist eines, finde ich, der lebensprägendsten Konzepte, die wir durch die katholische Kirche vermittelt bekommen haben und die eigentlich auf das 4. Jahrhundert zurückgreifen, oder 5. Jahrhundert, also Augustinus, war also einer dieser Kirchenlehrer, war also ein Bischof in Nordafrika, in der Nähe von Karthago, Hippo heißt dieser Ort, und hat jede Menge Texte geschrieben. Und gilt als Kirchenlehrer, und das ist so eine Benennung, als einer derjenigen, der diese kirchlichen Theologie und Dogmen maßgeblich geprägt hat. Und eines der Konzepte, die er maßgeblich geprägt hat, was es davor noch nicht gab, ist das Konzept der Erbsünde. Das heißt, er ist durch seine eigene Biografie auch wieder zu dem Schluss gekommen, dass diese Ursünde, die also Adam und Eva im Paradies mit dem Apfel und der Schlange gemacht haben, dass das sich physisch weiter vererbt. Und zwar über den Geschlechtsakt. Das heißt, bei der Geburt kriegen wir diese Ursünde mitgeliefert und sind von dem Augenblick an erblich belastet, sozusagen durch diese Ursünde. Sind also eigentlich in unserem tiefsten inneren Kern schlecht, haben das Schlechte in uns. Und dann gibt es alle möglichen Möglichkeiten, sozusagen damit umzugehen, aber es bleibt dieser Kern des Schlechten. Und der andere Aspekt, der auch aus dieser Zeit kommt, also vielleicht noch vor Augustinus, also eigentlich aus dem 2. Jahrhundert, ist diese Körperfeindlichkeit. Und zwar, dass unser Körper der Träger der Sünde ist und alles Körperliche, alle Lust, alles Angenehme, was damit verbunden ist, ist schlecht, ist böse. Diese Idee. Und da gab es ja dann, also diese Wüstenväter, 1., 2. Jahrhundert, also Christen, die in die Einsiedelei gegangen sind und dann ihren Körper abgetötet haben. Sozusagen überhaupt keinem körperlichen Verlangen mehr nachgegangen sind. Also die haben sich dann in die Wüste von Palästina, Syrien, Ägypten zurückgezogen, haben teilweise Communities gebildet, aber jeder hatte seine eigene Hütte und hat dort eigentlich ein sehr karges Leben gelebt, mit der Idee sozusagen, das körperliche Verlangen abzusterben zu lassen. So. Das ist aber jetzt nicht nur, und das ist wichtig zu sehen, eine Idee des Christentums, sondern das gab es Zeitströmen, also in dieser Zeit, wo das Christentum groß geworden ist, gab es eine beherrschende Philosophie und das war der Neuplatonismus. Und der Neuplatonismus hat genau die gleiche Idee gehabt. Der hat auch eine Idee gehabt, dass, der hat also an die Reinkarnation geglaubt und dass wir in den Körper reinkarniert werden als Strafe für die Dinge, die wir früher getan haben. Also da war auch sozusagen Körper assoziiert mit Strafe. Und in dieser Auseinandersetzung mit dieser beherrschenden Philosophie des dritten, vierten, also der Spätantike, des dritten, vierten Jahrhunderts, des Neuplatonismus, im Gegensatz zum Christentum, zum aufstrebenden Christentum. Ja, also Augustinus hat sich sehr, sehr viel mit dem Neuplatonismus beschäftigt. Paulus hat ja auch zu griechischen Juden gepredigt, das heißt, da gab es auch diesen Hintergrund, hat man sozusagen Konzepte übernommen eigentlich oder angeknüpft an bestimmte Ideen. Das ist das, was du vorhin beschrieben hast. Ja? Also wenn man sich, ich sage jetzt mal, Biografien systemisch betrachtet, und das ist offensichtlich bei uns eher ungewöhnlich, also wenn wir eine Biografie lesen über irgendeine berühmte Person, dann ist immer dieses familienbiografische Sichtweise im Vordergrund. Ja, also die Mama hat das gemacht, der Papa hat das gemacht, er ist in die und die Schule gegangen, hat das und das gelernt, ist auf die und die Universität gegangen, hat die und die Leute getroffen, also immer so begrenzt oder sehr begrenzt. Also es gibt natürlich Biografien, die haben einen größeren Rahmen, aber es wird oft nicht klar, aus welcher Zeitströmung stammt er eigentlich, welche Konzepte waren sozusagen das größere Umfeld, was ihn geprägt haben. Ja, und bei Augustinus ist genau das Gleiche. Das heißt, auch dort gibt es Biografien, die wirklich nur auf ihn als Person abzielen und vergessen das Umfeld. Und das Umfeld war natürlich Spätantike, sprich Neuplatonismus, Römisches Reich, römische Kultur und das Ganze drumherum. Und da hat er sozusagen sich in Kontrast gesetzt. Und das ist beim Buddhismus genau das Gleiche. Ja, also ich habe jetzt seinen Namen vergessen, das ist irgendwas mit A, mit diesem Yoga-achtfachen Pfad. Wie heißt denn der Typ? Patanjali, genau, mit P. Patanjali. Und mein Wissensstand ist der, dass der sozusagen diese acht Aspekte des Yoga-Pfades in Auseinandersetzung mit dem Buddhismus seiner Zeit entwickelt hat. Das ist sozusagen ein Konzept, das später kam als der Buddhismus war, und deswegen sagen sie, historisch gesehen, das muss sich irgendwie in, also die Ähnlichkeiten sind sehr offensichtlich, und es hat sich, ich weiß nicht mehr genau, wann der Patanjali gelebt hat, aber ich glaube irgendwann nach Christus irgendwas, glaube ich, müssen wir nachschauen, 800 oder, also Pi mal Daumen, aber ich bin mir nicht unsicher. Ich habe nur noch im Kopf, dass es sozusagen auch in der Auseinandersetzung mit Buddhismus entstanden ist, ja, aber im 8. Jahrhundert zum Beispiel hat der Buddhismus viele Elemente vom Hinduismus übernommen. Ja, also die ganzen bildhaften Darstellungen, also was dann sozusagen heute im tibetischen Buddhismus wieder auftaucht. Und man kann sich ja fragen, warum wird in Tibet der Buddha indisch dargestellt und nicht tibetisch? Ja, also wenn man sich chinesische Buddhas anschaut, die sind alle so dickbäuchig vielleicht oder dickwangig und dicken Bauch mancher vielleicht. In Tibet sehen die Buddhas nicht tibetisch aus, also wenn man sich diese Bronzestatuen anschaut, sondern indisch, weil die das aus Indien übernommen haben und das einfach weiter tradiert haben, so wie es der Lehrer dem Schüler unterrichtet hat, und sie haben überhaupt nichts geändert. Ja, also auch das ist ein interessantes Phänomen, finde ich. Aber das zeigt so ein bisschen, ich sag mal, dieses gegenseitige Beeinflussen. Und das ist im Christentum so gewesen, das ist im Buddhismus so gewesen, wahrscheinlich in allen Religionen, und das ist heute genauso. Weil was wir hier machen ist, wir nehmen uns ein Konzept oder ein Ansatz aus Indien, aus Asien und interpretieren den mit unserer Brille. Und unsere Brille oder meine Brille ist stark psychologisch gefärbt. Ja? Und dadurch entsteht wieder was Neues. Das heißt, das ist sozusagen hermeneutisch gesehen, also geht es gar nicht anders, dass man immer diese Konzepte, die man sich anschaut, aus seiner eigenen Perspektive, aus seiner eigenen Geprägtheit interpretiert. So, und dann entsteht wieder was Neues. Und hier, und deswegen ist dieser Satz so wichtig, weil er eigentlich einer der katholischsten... Genau, also hier...
Du gehörst nicht dazu, oder du bist zu klein, weil du passest nicht rein, das ist alles.
Das ist noch ein anderer Aspekt. Also meine Betonung war jetzt auf innerste Buddha-Natur, ja, die wir haben. Aber du hast vollkommen recht, es schließt alle Lebewesen ein. Ja, Das ist aber zum Beispiel eine Parallele zum Christentum wieder. Weil das Christentum schließt auch alle Wesen ein, alle Menschen, weil alle Menschen sind Kinder Gottes. Da gibt es niemanden, der ausgeschlossen wird, eigentlich. Und das ist ein verbindendes Element. Und das ist dann auch das Element, was diese Herrscher, die diese Religionen benutzt haben, als Kitt für ihre Imperien, also Konstantin, Theodosius, also die im Römischen Reich dafür gesorgt haben, dass das Christentum staatlich gefördert wurde, haben natürlich das Problem gehabt, sie haben unterschiedliche Stämme, unterschiedliche Völker mit unterschiedlichen Lokalreligionen und die teilweise sich gegenseitig auch bekriegt haben. Also brauchen wir irgendeinen gemeinsamen Kitt, der zeigt, dass alle meine Untertanen gleich sind, und der Kitt war bei uns in Europa das Christentum, in Asien war es der Buddhismus. Also ist dann nochmal eine andere Ebene. Aber meine Betonung war, als eine andere Sichtweise von uns, dass jedes Lebewesen im Innersten Buddha-Natur hat oder im Innersten Buddha ist. Und damit resultiert eigentlich, dass alles schon da ist, dass wir uns nicht schlecht fühlen müssen, sondern dass wir eigentlich ein positives Menschenbild haben. Also im Prinzip sind wir gut. Punkt. Da kann man gar nichts, braucht man nichts anfügen. Und also das ist, finde ich, ganz ein wichtiger Punkt. Und jetzt bringt er so ein Beispiel, was eines meiner Lieblingsbeispiele ist, und das kennt ihr bestimmt, oder ihr erinnert euch vielleicht daran, genau wie Wasser und Eis. Es gibt kein Wasser ohne Eis. Außerhalb der Wesen gibt es keinen Buddha. Also der Buddha ist ja in uns. Ja? Es macht null Sinn, irgendwas Äußeres anzubeten oder sowas, sondern es geht darum, den Buddha in uns zu manifestieren oder Kontakt damit aufzunehmen. Aber er redet eigentlich über die anderen Lebewesen. Sie haben keine Ahnung von ihrem Innersten. Stattdessen suchen sie in der Ferne. Und das ist etwas, was eigentlich das, was in unserer Gesellschaft passiert, exzellent beschreibt. Das heißt, die Leute sind permanent auf der Suche im Außen nach irgendeiner Art von Befriedigung, und dann merken sie, es funktioniert nicht, und dann kommt schon die nächste Idee, also ich brauche das noch und das muss ich noch machen und da muss ich noch von der Brücke runterhüpfen, damit ich mich super fühle. Und dann sind sie runtergehüpft und dann denken sie, ha, das waren 2 Sekunden super Gefühl und dann war es wieder vorbei, also auf zur nächsten Brücke oder noch höher oder ich muss auf den Berg klettern und da, ja, und toll alles und dann kommt der nächste Berg. Also diese Endlosschleife eigentlich, dass man außen immer noch weiter sucht und glaubt, jetzt endlich. Oh, das klingt interessant. Also diese endlose Schleife, immer noch mehr haben zu wollen, ja, oder wenn man sich diese reichen Leute anschaut, unsere Freundin Heidi ist ja jetzt gestorben. Und was macht sie mit ihrem Geld, ja? Kauft sich irgendwelche Bilder, anstatt dass sie es für sinnvolle Dinge ausgibt, ja, damit es den Leuten, also vielen Leuten einfach besser gehen würde. Zum Beispiel könnte sie mal mehr Steuern zahlen, die dann wieder verteilt werden. Oder sie könnte eine sinnvolle Stiftung machen für Menschen, die wenig Geld haben. Also, na, was kauft sie? Kauft Leinwand mit bisschen Farbe drauf, was irgendwelche Irren auf irgendwelchen Auktionen hochstilisieren und viel Geld damit ausgeben. Ja, ich meine, der Beschaffungswert sind vielleicht 30 Euro, ausgeben tun sie dafür ein paar Millionen. Vollkommen absurd. Ja, so wie man Geld sozusagen aus dem Fenster rausschmeißen kann. Also, dass man wirklich etwas für Menschen tun könnte. Zum Beispiel ein buddhistisches Kloster gründen oder sowas. Ah, Schmäh. Wie bitte? Ja, genau, das ist was Sinnvolles. Brot und Spiele. Oh, sehr gut, Golfclub. Das kommt vielen Menschen zugute. Na gut, aber wir waren ja dabei, eigentlich dieser Mechanismus, den wir Also das ganze Marketing ist eigentlich so aufgebaut, ja. Die versuchen uns irgendwas zu verkaufen mit der Versprechung, kauf mich und du bist glücklich. Ja, und dann kaufe ich das Ding und ich merke, okay, paar Sekunden Glücksgefühl und dann war's das. Und dann kommt schon die nächste Werbetafel, ja, kauf mich und du bist noch viel glücklicher. Und so hangelt man sich von Ding zu Ding und das unterlegt ist dieser Mechanismus, dass wir im Außen unser Glück suchen und nicht im Innen. Und das ist ein mega Unterschied von der Einstellung her. Und auch, dass man dann auch viel freier ist, mit diesen ganzen Konsumdingen umgehen zu müssen, weil man muss es nicht haben, man kann es haben, man muss es aber nicht haben. Man kann es genießen, man muss aber nicht zwanghaft dann hinterherhecheln, wenn man glaubt, das ist das Wichtigste oder so. Also, ja, und aber offensichtlich, ja, das ist das Schöne bei diesen Texten, war das vor 300 Jahren auch schon ein Thema. Also, das ist nicht wirklich jetzt spezifisch unsere Kultur, sondern das ist offensichtlich etwas mit unserer Struktur zu tun. Ich hoffe, man hört mich jetzt noch. Ich hoffe, man hört mich jetzt noch, weil da draußen ist ziemlicher Lärm. Und wir sind ja alle schon über 20, irgendwann sitzen wir da mit so einem Hörrohr. Was sagt er? Das muss ich dir vorstellen. Bei Asterix gibt es diesen Methusalem-Lix oder wie er heißt. Und der hat, ich glaube, der hat so ein Hörrohr, so ein Ding. Was hat er gesagt? Okay, also Sie haben keine Ahnung von Ihrem Innersten, stattdessen suchen Sie in der Ferne. Sie gleichen jemanden, der mitten im Wasser vor Durst laut schreit. Das ist die schönste Stelle, finde ich. Weil das zeigt das Bild, eigentlich ist alles da. Hallo, schau einfach mal in dein eigenes Potenzial herein und schau nicht nach außen und schrei laut Hunger, Hunger, Durst, Durst, obwohl du mitten im Wasser stehst. Also ich finde, das ist ein tolles Bild. Also mein Lieblingsbild. Muss ja nicht jedem gefallen. Ja, oder nächstes Bild, was er bringt. Genau wie ein Kind reicher Eltern, das auf dem Land in Armut herumirrt. Das ist auch ein Bild, was in vielen buddhistischen Texten vorkommt. Ja? Also man wird als reicher Prinz geboren und dann passiert irgendetwas, irgendein Unfall und auf einmal verliert man sein Gedächtnis. Und dann wacht man auf, alles ist schmutzig und man lebt als Bettler. Nicht wissen, dass man eigentlich Prinz ist. Oder Prinzessin, müsste man jetzt gendern. Ja, trifft. Also, meint auch Frauen. Weil alle Lebewesen, da ist es, sind Frauen mit eingeschlossen. Frauen und Männer. Ist schon gegendert. Das ist in manchen buddhistischen Texten nicht ganz so klar, deswegen betone ich das. Ja, also die haben auch ein bisschen so einen patriarchalen Zug drauf und die Japaner besonders. Also, ja, und dann kommt jetzt der nächste Punkt. Wir haben es schon, okay, vielleicht lassen wir es hier so stehen. Ich finde das Bild des Erinnerns genial, weil erinnern heißt immer, ich kann mich nur an etwas erinnern, was schon da ist. Und das Interessante ist, aber in einem ganz anderen Kontext, ja, der Pali-Begriff für Achtsamkeit heißt Sati. Und die Ursprungsübersetzung von Sati ist nicht Achtsamkeit, sondern Erinnern. Aber aus einem ganz anderen Kontext. Ja, also offensichtlich soll man sich erinnern an das Spüren des Körpers oder so. Und in der späteren Rezeption des Begriffs ist dann Achtsamkeit draus geworden. Aber eigentlich heißt er Erinnern. Ich weiß nicht, was Sie sich wirklich dabei gedacht haben, weil aus den Pali-Texten kommt es nicht so klar raus, was jetzt mit Erinnern gemeint ist. Aber es ist interessant, dass dieser Begriff des Erinnerns jetzt sozusagen paar tausend Jahre, 1600, fast 2000 Jahre später wieder auftaucht. Und ich finde, es ist ein sehr schöner Begriff, weil es heißt, oder es bedeutet, dass das, was wesentlich ist, ist schon da. Und ich muss mich auch nicht anstrengen, um mich zu erinnern, sondern ich muss einfach in mich hineinspüren und das, was da ist, wahrnehmen. Also es ist auch, es hat für mich auch den Aspekt der Mühelosigkeit. Also auch hier, Mühelosigkeit heißt, und das Betonen, also jetzt in meiner Biografie sozusagen, die besten Meditationslehrer, die diesen Aspekt der Mühelosigkeit manifestieren, in meiner Wahrnehmung, waren die tibetischen Lehrer. Ja, also die haben gesagt, brauchst du dich überhaupt nicht anstrengen. Hallo, wozu strengst du dich an? Entspann dich. Ja, relax. Das ist es. Mehr brauchst du nicht tun. Und diese Haltung haben die aber auch wirklich manifestiert. Ja, also die waren nicht so verkniffen oder so, sondern alles da. Und das fand ich sehr eindrucksvoll. Also sehr schön. Ja, und das hat, das steckt in diesem Begriff, sich an das Wesentliche in mir erinnern. Also an meine eigene Buddha-Natur. Und dann wissen, das ist der eine Teil der Wahrheit. Und der andere Teil der Wahrheit ist, es gibt sehr, sehr viele Störgefühle, die mir da ein bisschen in die Quere kommen. Und das ist dann, wird dann gefasst mit dem Begriff von Karma und das ist dann das Thema von nächster Woche. Ja, also, weil das ist ja unsere tägliche Aufgabe dann ein bisschen, also mit unseren unheilsamen Gewohnheitsmustern umzugehen. Und was können wir tun, damit wir in unserer Essenz ruhen und nicht von unseren unheilsamen Gewohnheitsmustern zu irgendwelchen Blödsinn animiert werden. Ja. Aber ich finde für heute, also wirklich sich daran erinnern, wir sind alle in unserem tiefsten Wesen Buddha. Oh, hallo! Wenn das keine Bestätigung war.
Das muss man direkt ausgehen.